Ich würde gern erstmal beten, bevor wir anfangen. Vater, ich danke dir, dass ich heute hier sein darf. Ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Ich danke dir dafür, dass du diesen Abend vorbereitet hast. Und ich danke dir für alles, was du heute schon gemacht hast. Ich bitte dich, dass du jetzt auch die Leitung übernimmst über die Predigt und dass du zu uns redest. Und ich bitte dich, dass unsere Herzen ein guter Boden sind, wo dein Same hineinfällt und wirklich gute Frucht bringt für unsere Zukunft. Und ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, der gute Pläne für uns hat. Amen. Okay, also vielleicht hat schon jemand geguckt. Das Thema heute ist Kurzsichtigkeit, deswegen habe ich auch die große Brille aufgesetzt. Ich hoffe, ihr habt alle eure Brille dabei. Also ich hoffe auch, dass es in Ordnung ist, wenn ich alle gleich duze, aber wir sind ja Geschwister und es ist komisch, wenn sich Geschwister mit Sie anreden. Ja? Auch wenn ich vielleicht ein bisschen jünger bin als manche, aber auch viel älter als vielleicht die Hälfte hier. Mein Name ist Nicole, wurde ja schon mehrfach gesagt. Bin aufgewachsen und geboren hier in Annaberg, aufgewachsen in Hermannsdorf. Bin, sage ich immer, eins der ersten Früchtchen von Frank und Manu. Frank war immer wie ein großer Bruder für mich, ganz lange, weil der ganz viel bei uns zu Hause war, als meine Eltern sich bekehrt haben und als Jesus meinen Vater vom Alkoholismus freigemacht hat. Und dadurch eigentlich so eine Wende in unserer Familie gemacht hat. Und ich bin Gott auch sehr dankbar für die gute Ausbildung im Erzgebirge. Weil das Fundament für das, was ich heute glaube und was wir auch machen in der Ukraine, wurde einfach auch in meinem Teenie-Alter gelegt. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ja, heute sind unsere Töchter schon bei den Rüstzeiten dabei. Also die Zeit vergeht, ob man das wahrhaben will oder nicht. Mein Mann und ich, wir haben eine Arbeit angefangen in Odessa, wer das nicht weiß, ist im Süden der Ukraine. Ich lebe inzwischen schon mehr als die Hälfte meines Lebens in der Ukraine, seit 23 Jahren. Ich bin 44, falls es jemand interessiert. Jetzt fangt er an zu rechnen. Und wir haben eine Arbeit unter Kindern und Jugendlichen und Familien, die in Armut leben, die mit verschiedenen schwierigen Lebenssituationen konfrontiert werden. Und wir haben, ich sage immer, eine Jüngerschaftsschule für Kinder, weil wir uns jeden Tag mit den Kindern und Familien, also auch mit den Familien zum Teil, treffen, miteinander die Bibel lesen, miteinander zusammenleben, miteinander beten ganz viel, singen, Lobpreis machen, miteinander in Urlaub fahren, zusammen kochen und nebenher auch noch Hausaufgaben machen. Einer unserer Schützlinge ist sogar heute hier. Der ist zwar nicht mit mir angereist, aber mit einer Freundin, der Vadim, weiß nicht, wo der ist. Vadim, zeig dich mal. Vadim kommt seit 10 Jahren in unser Tageszentrum, ist inzwischen erwachsen, Student. Und ja, ich bin sehr froh, dass es inzwischen viele solche jungen Leute gibt, die durch unsere Jüngerschaftsschule gegangen sind und heute fest an Jesus sind und mit Jesus vorwärts gehen. Und als ich mich auf den Abend heute vorbereitet habe, kam mir ganz schnell eine Bibelstelle in den Sinn aus 2. Petrus aus dem 1. Kapitel. Über das möchte ich heute reden. Und dabei geht es um Kurzsichtigkeit. Also auch in der Bibel kommt Kurzsichtigkeit vor. Wir haben in unserer Arbeit einen jungen Mann, der hat der sieht ganz wenig, 5% ohne Brille, 20 mit Brille. Und an seinem Beispiel sehe ich immer, wie schwer das ist, wenn man nicht klar sieht. Weil das strengt ihn in vielen Dingen ein. Der kann zum Beispiel keinen Führerschein machen. Der kann nicht lernen, was er will. Der macht ganz, ganz gern so Technik, Tontechnik. Aber dadurch, dass die ganzen Pulte, die neuen Pulte sind alle digital und alles ist sehr, sehr klein, da fällt es dem ganz, ganz schwer, das zu lernen. Und die Schule war auch ganz schwierig. Und ich sehe an seinem Beispiel immer wieder, dass Kurzsichtigkeit ziemlich das Leben einschränkt. Und wir wollen heute mal gucken, wie Kurzsichtigkeit sich äußert. Und ich habe ein bisschen nachgedacht, bin ja auch kurzsichtig, dass man bei Kurzsichtigkeit immer das, was weit entfernt ist, nicht so vor Augen hat. Es fehlt an Klarheit und Orientierung. Das kann ich ganz klar bestätigen, mir fällt es oft so, es ist oft so, wenn ich meine Brille vergessen habe, dass ich Dinge, die weit weg sind, einfach nicht klar sehe. Und das stört. Und wir müssen sehen, wenn wir diesen Text dann lesen werden, Petrus hat es geschrieben eigentlich als Warnung vor Irrlehrern. Und als er wollte ganz klar sein darin, dass Menschen Gott gut kennen, Jesus gut kennen, um nicht Dinge unklar zu sehen, sondern sein Wunsch ist es einfach, der Wunsch von Jesus, dass wir Dinge klar sehen. Wenn wir kurzsichtig sind, dann kommen Kopfschmerzen ganz oft vor. Und das ist auch eine Sache, die wir auch im Geistlichen beobachten können. Wenn wir geistlich kurzsichtig sind, ist es oft so, dass wir uns ganz sehr Sorgen machen, wie Manu das heute schon angesprochen hat, und davon kriegt man Kopfschmerzen. Dann schaut man auch immer so verkniffen, damit man was erkennen kann. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Und wenn es dunkel ist und man ist kurzsichtig, dann wird es ganz gefährlich. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahren muss und habe meine Brille vergessen und es wird Abend, dann sehe ich fast gar nichts mehr. Und so ist es auch, wenn wir geistlich kurzsichtig sind und in dunkle Stunden kommen und in dunkle Situationen, kann es ganz gefährlich werden. Und man ist ganz schnell unsicher oder auch manchmal auch genervt, das kommt aufs Temperament an. Und letztendlich kann manchmal Kurzsichtigkeit, wenn man die nicht behandelt, auch zu viel schlimmeren Sehstörungen führen, zum Beispiel auch zu Blindheit, sagt die Bibel. Deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir mal darüber reden, wie die Bibel das Phänomen Kurzsichtigkeit sieht und wie wir das behandeln können. Weil das Tolle an der Bibel ist, dass immer, wenn Gott auf irgendwas hinweist durch seinen Heiligen Geist, dann zeigt er immer auch den Ausweg. Und ich möchte mal, dass wir zusammen den 2. Petrus aufschlagen und im ersten Kapitel die ersten 11 Verse lesen. Ich habe sie aufgeteilt, weil es so viel ist. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig haben. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist. Und ihr könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Weiter. Ja. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ihr ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn Jesus Christus wird weit für euch offenstehen. Tolle Stelle. Also ich habe die ganz, ganz oft gelesen in der Vorbereitung und ich will jetzt einfach mit euch teilen, das, was mir dabei wichtig geworden ist. Das Erste, was uns hilft, wirklich nicht kurzsichtig zu sein und uns nicht durch diese ganzen Symptome wirklich das Leben auch kaputt machen zu lassen, ist, dass uns bewusst wird, dass unser Glaube ein kostbares Geschenk ist. Also Petrus sagt ja hier ganz am Anfang, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Glaube ist ein Geschenk. Und wir können uns ja mal die Frage stellen, was sind wir wert? Vielleicht hat jemand sich schon mal die Frage gestellt. Wir hatten das Thema mit unseren Kindern zu einem Gottesdienst, den wir zusammen gefeiert haben. Was sind wir wert? Und da gibt es eine ganz einfache Antwort. Eine Bibelstelle, die jeder von uns wahrscheinlich kennt. Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir sind so wertvoll, dass Jesus dafür für uns gestorben ist. Gott hat seinen Sohn gegeben. Und ich muss ehrlich zugeben, manchmal im Alltag vergesse ich das. Ich bin so schnell abgelenkt von irgendwelchen Dingen und vergesse Gott dafür zu danken, dass er mich gerettet hat. Und ich habe mir ja eigentlich vorgenommen, und das machen wir jetzt auch immer regelmäßiger, Gott mehr dafür zu danken, dass er uns errettet hat. Dafür, dass er meinen Vater gerettet hat, dass er meinen Mann gerettet hat, dass er mich gerettet hat und viele, viele andere Leute um mich herum. Meine Brüder, für den einen mussten wir 15 Jahre beten, bevor er wieder zu Jesus zurückgekommen ist. Und es ist so ein Geschenk, wenn wir sehen können, wie Menschen mit Jesus leben, die wir lieb haben. Wir sind teuer erkauft. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle im 1. Petrusbrief, im Kapitel 1, Vers 18 und 19, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinnlosen und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Jesus Christus. Es war ein Geschenk an jeden von uns. Ich denke, fast jeder, der heute hier ist, hat es erlebt, was es für ein Geschenk ist, wenn Jesus unser Leben verändert. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn wir nicht kurzsichtig und blind sein wollen oder die Orientierung verlieren wollen, dass wir täglich Gott dafür danken, dass er uns gerettet hat und das, was er gemacht hat für uns. Es soll nie eine Selbstverständlichkeit für uns sein. Und wir sollten nicht leichtfertig damit umgehen. Wir haben das dieses Jahr ganz toll erlebt. Deswegen habe ich das Foto ausgesucht. Ich werde heute immer ein paar Geschichten erzählen, so aus unserer Arbeit, damit ihr mir auch glaubt, dass das, was ich erzähle, dass wir das auch praktisch leben. Diese Familie, also die zwei jungen Frauen, die ganz vorn stehen im Gestreiften, das ist eine Mutter mit ihrer Tochter. Und es ist ein Foto, das wurde aufgenommen bei unserem Sommercamp für Familien. Wir haben jetzt im zweiten Jahr Familien eingeladen, mit uns Urlaub zu machen. Und wir laden dann immer Freunde aus einer Gemeinde in Zwickau und aber auch ein Pastor aus Moldawien, der ist hier mit dem Rücken zugekehrt. Und da machen wir für die Eltern 3 Tage schönen Urlaub mit guter Lehre für die Eltern, extra Programm für die Kinder. Wir waren dieses Jahr über 110 Leute. Und viele, viele von denen hatten noch nie wirklich länger was von Jesus gehört. Also die haben immer punktuell mal zu irgendwelchen Festen was mitbekommen, aber nicht richtig Lehre über 3 Tage. Und an dem letzten Abend, und dazu muss man wissen, mit vielen von den Kindern treffen wir uns, von den Teenies treffen wir uns einmal im Monat fürs Nachtgebet. Das bedeutet, dass wir uns abends um 10 treffen und dann 4 Stunden bis um 2 durchbeten. Und viele von den Teenies, bei denen ist immer das größte Anliegen, dass ihre Eltern zum Glauben kommen. Und das bewegt die ganz sehr. Und viele der Eltern, mit denen wir arbeiten, die sind in Drogen oder Alkohol. Manche haben ganz viele schlimme Dinge erlebt. Viele sind auch krank. Und bei dieser Frau war es so, dass 2 Wochen vor dem Camp ihr Mann verstorben ist. Der war jetzt 38, war aber vorher 5 Jahre krank gewesen, ganz schwer krank. Und das hatte die Familie ganz, ganz sehr bedrückt. Die ganze Krankenzeit und auch, dass er dann so früh mit 38 verstorben ist. Und die Familie hat 3 Kinder, einen großen Sohn, dann dieses Mädchen und noch ein kleines Mädchen, die in die 1. Klasse geht. Und dann war natürlich die Beerdigung, wo wir auch dabei waren. Und dann haben wir gesagt, ja, aber du hast dich ja fürs Camp angemeldet. Und sie hat gesagt, sie kommt vom Dorf, das kann man nicht machen. Wenn die jetzt hören, ich fahre auf so ein Camp gleich nach dem Tod meines Mannes, die denken, ich habe den gar nicht geliebt, die fangen an, über mich schlecht zu reden, das kann ich nicht machen. Und wir haben sie sehr ermutigt zu gehen und nicht auf die Leute zu hören. Und sie ist mitgefahren. Und es war der Wendepunkt für sie persönlich. Sie war zwar gläubig, sie wollte auch immer, dass ich für ihren Mann bete, hat mich auch immer mit ins Krankenhaus genommen, aber hatte nie wirklich persönlich Jesus eingeladen. Und an dem letzten Abend war es wirklich so, als der Pastor oder dieser Prediger dann sagte, wer möchte Jesus annehmen? Wer möchte wirklich voll und ganz sein Leben Jesus ausliefern? Standen plötzlich fast alle Leute auf. Also von den 110 waren wahrscheinlich 70, also Kinder und die Eltern dazu, oder 80. Und die standen alle auf und die Kinder brachten ihre Eltern vorn zum Kreuz und vorn haben die Eltern Jesus in ihr Herz aufgenommen. Und eine davon war diese Frau. Und es war, daran habe ich wieder gesehen, wie kostbar Rettung ist. Ihr Leben hat sich wirklich verändert. Seit dem Tag, die kam dann gleich zu mir hin und sagte, du hattest angeboten, dass ihr Bibeln habt. Ich habe immer gedacht, Bibeln, denen wurde eingeredet von den orthodoxen Priestern. Manche orthodoxe Priester predigen das bis heute, dass wenn man die Bibel liest, dass man da verrückt wird, wenn man die selber liest, ohne Ausbildung. Und deswegen haben da viele Angst davor, ehrlich. Also die würden das gerne lesen, aber sie sind so eingeschüchtert. Und dann kam sie und hat gesagt, du hast doch gesagt, du hast eine Bibel. Und dann habe ich ihr eine in einfacher Sprache geschenkt. Und die Tochter hat dann erzählt, die liest jetzt uns immer aus der Bibel vor abends. Und es war so ein tolles Geschenk für sie, wirklich Jesus als ihren Retter aufzunehmen. Und wenn man Jesus in sein Herz aufnimmt, dann hat es auch immer Folgen. Und Jesus hat ja versprochen, dass er sich um Witwen und Waisen ganz besonders kümmert. Die Frau hatte durch die Krankheit ihres Mannes über 1000 Euro Schulden. Das ist in der Ukraine ganz viel, die verdient im Monat 80 Euro als Putzfrau. Und die haben als Familie vielleicht so 100, 120 Euro. Ist auch eine Familie, die wirklich Hunger kennt noch. Also es gibt 2000 Kilometer weiter, gibt es Menschen, die hungern zum Teil. Die wissen nicht, was sie ihren Kindern kochen sollen am Wochenende, wenn unsere Zentren geschlossen sind. Und sie war eine davon. Und die hatten halt diese 1000 Euro und sie hat gesagt, in der Nacht, als ihr Mann gestorben ist, wollte sie sich nachts das Leben nehmen, weil sie nicht wusste, wie sie mit diesem großen Verlust und dann auch mit diesen Riesenschulden zurechtkommen soll. Und irgendwas hat sie aufgehalten. Danach hat sie Jesus in ihr Herz aufgenommen beim Camp. Und kurz danach haben Freunde von uns, die das erfahren hatten, haben gesagt, wir wollen die ganze Schuld begleichen. Wir geben ihr natürlich nicht das Geld, aber gehen mit ihr zur Bank und wir bezahlen das alles. Und ich konnte mit ihr zur Bank gehen und der Kredit wurde komplett abbezahlt. Und ich werde nie vergessen, wie glücklich die war. Hat mir auch versprochen, nie wieder einen Kredit aufzunehmen, was auch schön ist. Und ja, so ist Jesus. Und in ihrem Leben habe ich gesehen, wie kostbar das ist. Und immer wieder, wenn jemand Jesus so neu begegnet, sehe ich, wie wunderbar das ist. Und deswegen sollten wir das nicht vergessen. Den Tag, wo Jesus in unser Leben kam. Und jeden Tag Gott dafür danken, was er in unserem Leben gemacht hat. Unser Glaube ist ein kostbares Geschenk. Und das Zweite, was uns hilft, nicht kurzsichtig zu sein, ist, dass wir wachsen in Gnade und Frieden, dadurch, dass wir einen Lebensstil des Gebets führen. In dieser Bibelstelle heißt es ja auch, dass Petrus uns wünscht, weil wir haben ja auch diesen kostbaren Glauben empfangen, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt und dadurch in einem immer größeren Maß Gnade und Frieden bekommt. Petrus wünscht uns, dass wir in Gnade und Frieden wachsen. Wer von euch wünscht sich mehr Frieden, inneren Frieden? Alle. Und die Hand nicht gehoben haben, sind entweder schon so weit oder denen war es einfach peinlich, die Hand zu heben. Also ich persönlich wünsche mir viel, viel mehr Frieden, inneren Frieden, bei jeder Lebenslage. Und ich denke, dass es möglich ist. Also die Bibel sagt hier ganz klar, dass es wachsen kann. Gnade und Frieden können wachsen oder das Verständnis von Gnade und Frieden. Und wie kommt es? Sagt die Bibel hier auch, dadurch, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. In Philipper 4 steht, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Gott möchte, dass wir so Frieden nicht nur immer punktuell erleben, sondern dass wir in diesem Frieden wachsen. Und in Frieden reagieren auf auch Schwierigkeiten, die in jedem Leben vorkommen und Herausforderungen. Und das kann Jesus machen. Und ich bin jetzt, hatte dieses Jahr 30-Jähriges mit Jesus. Und ich kann sagen, dass das gewachsen ist in meinem Leben. Dass ich heute bei weitem ruhiger reagiere auf Schwierigkeiten, auf Leid, auf Herausforderungen, als noch vor 10, vor 20 Jahren. Das ist ein Prozess. Und das ist das, wo Jesus uns auch reinführen will. Und das Gebet ist dabei ganz, ganz wichtig. Hier steht ja auch, dass wir alles abgeben sollen. Eine andere Bibelstelle sagt, seid dankbar in allen Dingen. Oder betet ohne Unterlass. Ich habe mich immer gefragt, wie soll denn das gehen? Habe ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun, als immer nur zu beten. Und es klingt sehr herausfordernd, betet ohne Unterlass. Und ich habe dann irgendwann für mich das so erklärt, dass Jesus möchte, dass wir in jeder Lebenslage mit einem Gebet antworten. Also wenn was Gutes passiert, ihn gleich dafür danken. Und wenn wir irgendwas hören, was uns bedrückt, was uns nervt, was uns herausfordert, dann auch gleich zu ihm gehen mit diesem Anliegen. Und wenn man eine Familie hat, dann kann man das auch zusammen mit seinem Ehepartner machen und praktizieren oder mit seinen Kindern. Wir haben das auch dieses Jahr ganz oft praktiziert. Und es war allgemein ein ganz schwieriges Jahr für uns als Dienst und auch persönlich, weil meine beste Freundin, mit der ich in der Ukraine die Arbeit 20 Jahre lang gemacht habe, im Oktober an Krebs verstorben ist. Und es war ein langer Prozess von einem Jahr und es war wirklich schwer zu sehen, wie ein Mensch auch an Heilung glaubt. Und wir haben alle für Heilung gebetet bis zum letzten Tag, weil wir glauben, dass wir einen Gott haben, auch der heilt. Aber halt auch ein Gott, der seinen Plan hat. Und manchmal ist jemand auch mit 44 Jahren schon, hat seine Mission hier beendet. Und es war mir auch sehr klar innerlich. Also von Anfang an habe ich mit ihr viel gebetet und ich hatte inneren Frieden, egal wie es ausgeht. Und das hat mir auch viel Kraft gegeben, sie gerade in den letzten 10 Tagen, da war sie dann in der Nähe von uns, sie mit ihr zu bleiben in diesen letzten 10 Tagen ihres Lebens. Und es war wirklich ein Geschenk und es war tiefer Friede da, auch für ihre Eltern, die sie damit begleiten konnten. Und es war ein Friede, der höher ist als unser Verstand. Das habe ich wirklich in dieser Zeit des Leids erlebt, bis hinein in die Beerdigung und alles, was danach kam. Gott ist selbst in solchen Situationen immer da. Und das ist sehr, 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 sehr toll. Und eine andere Situation war auch sehr herausfordernd für uns. Unsere große Tochter, die ist 17 und die wurde dieses Jahr mit der Schule fertig und wollte für eine Ausbildung nach Deutschland gehen. Ist ja auch nicht so einfach, die Kinder dann ziehen zu lassen und dann auch noch so weit. Die ist nach Luxemburg gezogen letztendlich, also wirklich weit weg von uns. Und selbst das konnten wir immer wieder im Gebet vor Gott bringen. Und am Anfang hat sie eine Absage bekommen von der ersten Schule, wo sie sich beworben hatte, dann auch von der zweiten. Und dann haben sie gesagt, ja, sie ist auf der Warteliste. Und wir wurden schon nervös. Und wenn wir nervös werden, was machen wir da? Wir beten. Haben gebetet, zusammen als Familie. Und dann haben wir nochmal dort angerufen. Und dann hat mir der Chef von der einen Schule hat gesagt, also auf der Warteliste ist meistens dann kein Platz mehr, aber ich habe eine Idee, rufen Sie mal in der anderen Schule an. Die haben bestimmt noch freie Plätze. Es war in einer anderen Stadt, aber in der Nähe von Luxemburg. Und dann habe ich da angerufen und die sagten, ja, also wir haben noch nicht Bewerbungsschluss, Sie kann sich gerne bewerben, schicken Sie heute gleich die Bewerbung. Wir haben das hingeschickt und dann kam gleich eine E-Mail zurück, ja, wir laden Sie für ein Vorstellungsgespräch ein. Und Rebecca war sehr nervös, die hat nie Deutsch wirklich, die war nie in einer deutschen Schule. Und da muss sie ja gleich Deutsch schreiben und auch sich vorstellen. Und wir sind zusammen hingeflogen, sie hat sich beworben, musste auch alleine rein. Und die Chefin von der Schule kam dann mit ihr raus und sagte, ja, ich will sie auch nicht warten lassen. Wir nehmen die Rebecca ganz, ganz gerne. Sie hat bei uns eine Stelle, wenn sie das möchte. Und jetzt ist Rebecca dort schon seit über drei Monaten und sie fühlt sich so wohl und Gott hat alles organisiert für sie. Eine super Gastfamilie, wo wir auch ruhig sind als Eltern. Eine tolle Stelle in der Schule, ein tolles Kollektiv im Krankenhaus, wo sie jetzt mitarbeitet. Und Gott ist wirklich so gut. Und viele Dinge, die wir nie organisieren könnten, hat Gott übernommen, weil wir uns auf ihn verlassen. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Nämlich dazu, dass Gottes Zusagen wahr sind. Also in dieser Bibelstelle heißt es ja weiter: In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen. Gottes Zusagen sind wahr. Aber damit wir die Zusagen Gottes kennen, müssen wir einfach auch die Bibel lesen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir regelmäßig das Wort Gottes in uns aufnehmen. So wie wir jeden Tag essen, sage ich immer unseren Kindern, ist auch wichtig, jeden Tag geistlich zu essen. Wir machen das in unserer Arbeit so, dass wir jeden Tag zusammen ein Kapitel aus der Bibel lesen. Vor Mittagessen sitzen alle Kinder am Tisch. In jedem Zentrum haben wir so einen großen Tisch, sitzen alle drumherum. Und wir lesen zusammen ein Kapitel aus der Bibel. Und danach wird gebetet für die Anliegen. Und es ist einfach wichtig, auch solche Traditionen oder Routine zu haben. Weil Gottes Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Und ohne, dass wir Gottes Wort kennen, ist es ganz schwierig, den richtigen Weg zu kennen oder einfach klar zu sehen. Ich hatte im letzten Jahr, waren ja vielleicht nicht alle da, hatte ich von einer Familie erzählt, wo ich auch die Mutter beim Sterben betreut habe. Und die Mutter ist jetzt auf dem Foto. Wie ihr sehen könnt, ist sie nicht gestorben. Sondern ihr geht es wieder gut. Und das ist ein Wunder Gottes, aufgrund seiner Zusagen. Also wir haben erlebt, dass Leute an Krankheiten sterben, weil es offensichtlich Gottes Plan war, dass die Person schon bei ihm ist. Und wir haben erlebt, dass Gott unheilbare Krankheiten gesund gemacht hat, weil sein Wort wahr ist und sein Wort sagt, dass er unser Heiler ist. Aber Gott ist souverän und Gott entscheidet. Und es war offensichtlich, dass für diese Frau das noch sein musste, dass sie mit zum Familiencamp fährt, dass sie Jesus in ihr Herz nochmal richtig aufnimmt und dass sie vor allem auch noch ein paar Jahre mit ihrer Tochter hat. Diese Frau hatte Hepatitis C und daraufhin eine Leberzirrhose mit einer schweren Aztitis. Das ist, wenn jemand so einen dicken Bauch voll Wasser kriegt. Die war dünn wie aus dem KZ, aber mit so einem dicken Bauch mit über 10 Litern Wasser drin. Und das drückt natürlich auf alle anderen Organe und also ihr ging es ganz, ganz schlecht. Die war so weit, dass der Notarzt kam und der hat gesagt, ich kann keinen Puls mehr fühlen. Das war vor einem Jahr. Oder der hat gesagt, ihr Blutdruck ist 70 zu 50, relativ niedrig für einen lebendigen Menschen. Und sie war wirklich ganz schlecht beieinander. Und die Ärzte haben immer gesagt, sie stirbt in den nächsten Wochen, Tagen. Also das ist unheilbar. Und wir haben mit ihr gebetet, haben uns eine Hand genommen und haben gebetet, wir haben Jesus gebeten, ihre Zeit zu verlängern. Und das hat Jesus gemacht, übernatürlich. Bei ihr ist dann plötzlich das ganze Wasser durch den Bauchnabel abgeflossen, war auch nochmal ein bisschen kritisch, aber Gott hat es zugelassen. Dann hatte sie eine Entzündung, die sie auch überlegt hat, mit schweren, wirklich, also ganz schwerer Entzündung im Bauch, hat sie auch überlebt. Und dann nach und nach wurde es immer besser. Wir wussten gar nicht, was ist denn jetzt passiert. Weil sie hat nicht sehr viel Medikamente mehr genommen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, geh doch mal ins Labor und mach mal wieder einen Bluttest, hatten auch die Ärzte gesagt. Und dann kam sie und sagte, die können keine Hepatitis mehr feststellen. Aber ich krieg doch Rente wegen dem. Und dann haben die gesagt, ja, wir warten aber jetzt mal noch eine Weile, ob das wirklich so bleibt. Aber bis heute geht es ihr gut. Also es war im Frühjahr, diese Blutuntersuchung. Und bis heute geht es ihr gut. Sie hat eine Arbeit gefunden. Sie kümmert sich um ihre Tochter. Und Gott hat ihr nochmal ein neues Leben, auch hier auf der Erde, geschenkt. Und das ist ganz, ganz toll. Weil Gottes Zusagen wahr sind. Gott hat versprochen, dass er uns versorgt. Gott hat versprochen, dass er uns nie im Stich lässt. Und darauf können wir uns verlassen. Und in jeder Lebenslage, in allem, was wir irgendwie erleben, können wir einen Hinweis, in Trost, auch manchmal Korrektur in der Bibel finden. Aber es ist wichtig, dass wir das regelmäßig studieren. Und das Nächste, was uns hilft, nicht kurzsichtig zu sein, da sagt der Petrus hier, dass unser Leben sich verändern muss. Wenn wir sagen, dass wir Gott kennen und dass wir im Glauben stehen, dann muss das auch an unserem Leben sichtbar sein. Und da gibt es so, also manche Theologen nennen das die 7 Elemente der Heiligung. Ich bin ja kein Theologe, aber das habe ich gelesen. Und da steht, dass dass es halt diese 7 Punkte gibt: Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, also nicht aufgeben, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Geschwistern und Liebe zu allen Menschen. Und da steht bei Petrus, dass es ein fleißiges Training ist. Also es kommt nicht von selber, sondern geistliches Wachstum hat auch ganz viel mit Disziplin zu tun. Und es wird einem nicht nur alles geschenkt, es wird einem die Errettung geschenkt. Aber ein Leben mit Gott hat auch mit Disziplin zu tun. Und hier diese, also im Originaltext steht da wohl, wenn die Kommentare stimmen, die ich gelesen habe, dass es Dinge sind, die Hand in Hand gehen. Und falls die fehlen, dann bezeichnet uns die Bibel als kurzsichtig. Also wir sind zu einem disziplinierten Leben berufen und Disziplin ist nicht was Schlechtes. Das klingt immer so schlecht, aber eigentlich ist Disziplin was ganz Gutes. Bedeutet einfach, dass man bestimmte Dinge tut und bestimmte Dinge nicht tut. Also, und die Bibel verwendet da ganz oft das Beispiel, dass wir alle einen Lauf laufen, also dass wir Sportler sind. Und dass wir das tun und wenn wir zum Beispiel Olympiasportler uns anschauen, dann führen die einen bestimmten Lebensstil, um ihren Preis zu erreichen, um die Medaille zu gewinnen. Umso mehr, sagt Paulus, sollten wir uns anstrengen, diesen Preis zu gewinnen, den Gott für uns vorbereitet hat. Das ist nicht die Errettung, aber es ist eine Belohnung, die Gott für jeden vorbereitet. Für die Dinge, wie wir leben. Also außer der Errettung gibt es auch noch eine Belohnung. Und je tiefer wir im Wort Gottes sind, je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, umso disziplinierter sind wir einfach. Und Disziplin gehört einfach dazu, im Gebet, im Bibellesen. Darin, man kann auch ausprobieren, zum Beispiel mit Gott eine Zeit allein zu sein. Also das, weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Stille Zeit oder ja, sowas. Also das kann man auch aufdehnen auf ein paar Tage, wie so eine Klausur. Also dass man einfach mal sagt, ich schalte mal alles ab und nehme einfach Zeit mit Gott. Das sind sehr, sehr gute Sachen, wenn man das praktiziert. Ich habe dieses Jahr das erste Mal 2 Monate gefastet von allen sozialen Medien. Das war wunderbar. Werde ich auch wieder machen. Also, weil das hat so viel Zeit, freie Zeit gebracht, die ich dann im Gebet oder im Bibelstudium verwenden konnte. Kann ich nur empfehlen. Es ist eine Herausforderung, standhaft zu bleiben. Also wenn man sich diese ganzen Punkte anschaut, das kommt alles nicht von selber, sondern es hat mit Wachstum zu tun. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass wir auch oft diese Nachtgebete haben, ganz, ganz regelmäßig, schon 4 Jahre lang, jeden Monat. Und da war zum Beispiel auch ein Junge, für den ist ein Teenie, der ist 16, die Eltern sind Alkoholiker und kümmern sich überhaupt nicht um ihn, er wohnt bei einem Freund. Aber wenn man halt in der Ukraine hat man Zeit von 14 bis 16, einen Personalausweis zu beantragen. Danach wird es ganz schwierig, weil man das praktisch versäumt hat, kann es eine Strafe geben und es ist wirklich, man ist ja praktisch dann kein Bürger von dem Land und es ist die Pflicht, diesen Pass zu haben, also diesen Personalausweis. Und die Eltern haben sich überhaupt nicht gekümmert. Er hat immer wieder gefragt, die Schule hat nachgefragt, die Eltern haben nichts gemacht. Und wir haben ihn einfach in unsere Gebetsliste reingesetzt und er selber hat mitgebetet, wir haben gebetet. Und es hat fast ein Jahr gedauert, aber jetzt vor 2 Wochen kam er und hatte seinen Pass. Und die haben den, also ist eine Mitarbeiterin von uns, ist mitgegangen, hat gesagt, sie ist die Schwester, ist ja keine Lüge, wir sind alle Christen. Und die haben ja keine Geburt, also sie wollten ja keinen Bluttest. Ja? Sie hat nur gesagt, sie ist eine Schwester, als sie gefragt haben, wer sie ist. Und das ist ja keine Lüge. Und dann dann haben sie die Situation erklärt, dass die Eltern halt selber keinen Ausweis haben und sich nie drum gekümmert haben. Und er aber einen möchte und braucht, auch für einen Schulabschluss. Und dann sind die total entgegengekommen, was im Moment ein wirkliches Wunder ist in der Ukraine. Die haben auf alle Bürokratie verzichtet und haben für ihn diesen Personalausweis ausgestellt. Und das ist eine große Gebetserhörung. Und ich denke, eine Sache, weil wir wirklich viele Dinge auch mit Jesus erleben, ist wirklich diese Standhaftigkeit und dranbleiben. Und das ist uns auch wichtig, das den Kindern von klein auf zu lernen, dass das normal ist, dass du jeden Tag deine Beziehung mit Gott pflegst. Und wenn es nochmal dazu geht, wegen der geistlichen Disziplin, Ernährung ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei Sportlern, habe ich mir sagen lassen. Bin selber kein Sportler. Die achten ganz sehr auf ihre Ernährung. Und ich denke, eine Sache, die Petrus da auch schon vorhergesehen hat, ist, dass heute ganz, ganz viel im Umlauf ist, was irgendwie christlich klingt und gut klingt, aber was nicht wirklich gesunde Speise ist. Also es gibt ja heutzutage auch ganz, ganz viele christliche Fernsehkanäle, ganz, ganz viele Bücher, sodass man manchmal gar nicht mehr weiß, was soll ich jetzt lesen. Und ich denke, dass wir da wirklich wach sein müssen, was wir in uns aufnehmen, welche Lehre wir in uns aufnehmen, was wir immer wieder hören. Weil was wir hören, werden wir glauben. Und es gibt viele schlechte Beispiele in unserem Land, in der Ukraine, wo wirklich durch Irrlernen viele Menschen vom Glauben abgefallen sind. Auch Gemeinden, die zum Teil sehr, sehr gut angefangen haben und groß waren und wo Gott viel gemacht hat und wo durch kleine Irrlernen, die plötzlich größer und größer wurden, ganz viele Gemeinden kaputt gegangen sind. Und letztendlich auch viele Christen, die vielleicht schwächer waren im Glauben, dem Glauben ganz den Rücken gekehrt haben. Deswegen ist es wichtig, wie wir uns geistlich ernähren. Und es ist, wie wir das prüfen können, ist, indem wir die Bibel wirklich gut kennen und indem wir ein aktives Gebetsleben haben, sodass der Heilige Geist uns zeigen kann, das ist in Ordnung oder nicht. Weil wenn du dann Bücher liest oder eine Predigt hörst und wirklich nah an Jesus dran bist, dann merkst du innerlich, kannst du da nicht Ja dazu sagen. Und dann kannst du es ausmachen und offline gehen. Und ich denke, dass es wichtig ist heutzutage, weil so viele Angebote da sind an christlichen Lehrern oder auch Leute, die sich so bezeichnen. Und das wollte ich einfach sagen, ja, dass wir da wachsam sind, wie wir uns geistlich ernähren. Und dann ist ja hier so die Spitze vom Eisberg ist Liebe zu allen, Liebe zu den Geschwistern. Ich denke, das ist doch auch das, was uns in der letzten Zeit wirklich, woran die Welt uns erkennen wird, ist das, wie wir miteinander umgehen als Christen. Und ich denke, auch das, was attraktiv ist für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ist, wenn sie sehen werden, wie wir einander unterstützen, wie wir füreinander da sind, wie wir nicht schlecht übereinander reden, sondern auch einander ertragen und einfach miteinander vorwärts gehen, weil Jesus uns zusammengefügt hat. Und der letzte Punkt, der uns abhält von Kurzsichtigkeit oder uns hilft, damit klarzukommen, ist vorwärts gehen und ein Ziel haben. Und ich denke, jeder von uns weiß, dass unser Ziel letztendlich ist, mit Jesus in Ewigkeit zusammen zu sein und dass jeder von uns bis zu diesem Tag noch eine Mission hat, die wir erfüllen sollen. Und es kann sein, dass wir an unserem Arbeitsplatz für Gott einfach ein Vorbild sind für die und rund um uns herum, dass die Leute merken, nicht daran, dass wir jeden Tag eine große Predigt halten und die Bibel unterm Arm geklemmt haben, wenn wir in die Werkstatt kommen, sondern einfach dadurch, wie wir auf Dinge reagieren, dass wir Leuten auch Gebet anbieten, wenn sie irgendwie niedergeschlagen sind oder in einer schwierigen Situation, dass du in der Schule anders bist als deine Mitschüler, dass du nicht bei allem mitmachst, was alle machen, weil es alle machen, sondern dass du auch den Mut hast zu sagen, nee, ich mache hier nicht mit, weil Jesus mir wichtig ist und mein Glaube mir wichtig ist und die Bibel einfach sagt, das ist nicht so gut, was ihr hier macht. Und da steht ja hier nochmal, deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung, Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Finde ich sehr mutig zu sagen, ihr werdet vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben. Aber wenn die Bibel das so sagt, ist es anscheinend möglich. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Also ich finde es ein total schönes Bild, dass man in so ein weit geöffnetes Tor reingeht und Jesus auf uns wartet mit einem Lohn, mit einer Belohnung. Das ist die Stelle Petrus, die ich am Anfang vorgelesen habe. Ja, das sind die letzten Verse, Vers 11. Und dafür ist es einfach, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass wir nicht immer nur konsumieren, sondern auch Dinge abgeben, weitergeben, Menschen dienen. Das Tote Meer hat ja nur Zuflüsse und keine Abflüsse. Und deswegen ist dort kein Leben, deswegen ist es das Tote Meer. Und genauso ist unser Leben, wenn wir nicht weitergeben von dem, was Gott uns schenkt, auch tot, weil Glaube ohne Werke ist tot. Und manchmal sind wir so sehr mit materiellen Dingen beschäftigt, das geht uns in der Ukraine nicht anders als hier, dass man die geistlichen Sachen vergisst. Und gerade die Weihnachtszeit ist, denke ich, eine Zeit, wo wir uns wieder zurückbesinnen auf das, was wirklich wichtig ist. Dass wir nicht sind wie der Kornbauer, der immer Pläne gemacht hat und gesagt hat, ja, ich baue noch ein größeres Haus, ein größeres Scheunen, wo dann alles, und dann werde ich das Leben genießen. Und dann über Nacht war es plötzlich alles vorbei. Weil keiner von uns weiß letztendlich, wann unser Tag kommt, wenn wir Jesus treffen werden. Entweder er kommt oder wir gehen zu ihm. Und das, die Geschichte mit meiner Freundin hat mir auch gezeigt, das kann auch früher sein, als man denkt. Weil bis vor einem Jahr war die nicht mal krank. Und jetzt ist sie schon bei Jesus. Und das habe ich in diesem Jahr bei vielen Leuten erlebt. Und deswegen, ich will keinem Angst machen, aber ich will euch ermutigen, bereit zu sein. Und die Zeit, die jedem von uns bleibt, da will ich euch dazu ermutigen, für Jesus zu leben. Und Jesus immer besser kennenzulernen, wie Petrus das hier schreibt. Und nochmal zusammenfassend, also ich arbeite ja mit Kindern, deswegen ist es bei mir immer sehr strukturiert, nochmal für alle zum Mitschreiben. Wie bekommen oder behalten wir einen klaren Blick? Das Erste, dass wir dankbar sind für unsere Rettung, weil Jesus uns durch sein Blut erkauft hat. Der hat sein Leben gegeben dafür, dass wir ihn kennenlernen dürfen. Und das sollten wir schätzen und jeden Tag dankbar dafür sein. Und das auch ausdrücken. Mit Worten, mit Liedern, damit, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir dankbar sind in allem, zu jeder Zeit. Dass wir einen Lebensstil des Gebets entwickeln. Also das heißt, auf jede Situation im Gebet reagieren. Gebet in Gruppen, Gebet alleine. Ja, Gebet nachts oder tags oder morgens, zu jeder Zeit. Im Wort Gottes verwurzelt sein und es ernst nehmen. Also wirklich Wort Gottes studieren. Ganz, ganz wichtig. Dass wir diese Elemente der Heiligung trainieren. Also Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu Menschen, standhaft sein, nicht aufgeben. Uns nicht aus der Bahn werfen lassen, wenn entmutigende Sachen kommen. Mir, ich habe es leicht, muss ich sagen, weil ich viel mit Menschen in Kontakt komme, die wirklich ein hartes Leben haben. Die in bitterer Armut leben. Gerade jetzt, also ich bin gestern Abend hier angekommen, 2 Tage vorher war ich bei einer Familie, eine Frau, die hat Multiple Sklerose, wohnt auf dem Dorf, 50 Kilometer von der Stadt weg. Die kann kaum raus aus ihrer Wohnung, nur manchmal mit so einem Bänkchen, was sie so weiter trägt. Ist auch erst Mitte 30 und die hat so bitterlich geweint, weil sie wirklich alleine ist mit ihrem 14-jährigen Sohn. Die haben fast nichts und die hat wirklich Angst, weil sie so einsam ist. Ihr Mann hat sie verlassen wegen der Krankheit. Und Gott zeigt mir immer wieder solche Leute, bringt mich mit solchen Leuten zusammen. Und mir fällt es da sehr leicht, dankbar zu sein in allen Dingen, weil es mir wirklich gut geht. Und unserer Familie geht es gut. Aber ich möchte euch auch daran erinnern, vielleicht bleibt euch die Frau in Erinnerung, das nächste Mal, wenn ihr euch beklagen wollt über irgendwelche wirklich überflüssigen Sachen, denkt an solche Leute. Dass ihr so viel Grund habt und wir so viel Grund haben, dankbar zu sein. Seid dankbar für eure Familien, auch wenn es manchmal nervt. Dankbar für eure Eltern. Dankbar dafür, dass ihr einen Ehepartner habt, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so einfach ist. Bin nächstes Jahr auch 20 Jahre verheiratet, weiß auch, was Ehe bedeutet, bin aber unendlich dankbar dafür, dass Gott mir einen Mann zur Seite gestellt hat, mit dem wir diesen Dienst machen können. Also wirklich, Dankbarkeit ist ganz wichtig. Und lasst uns das Ziel vor Augen behalten, dass Jesus auf uns wartet, weit geöffnete Türen und dass uns eine Ewigkeit mit ihm erwartet, die noch viel, viel schöner sein wird als alles, was wir hier erlebt haben und jemals erleben werden. Ja, und darauf freue ich mich und hoffe, dass ihr euch auch darauf freut. Und am Ende würde ich gerne noch beten. Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns errettet hast. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der das schon erlebt hat. Und ich bitte dich für die, die das noch nicht erlebt haben, dass du wirklich ihnen dich als Erretter offenbarst. Bitte ich für die vielen Leute, für die wir beten hier, aus unseren Familien, aus unserem Umfeld, wo wir uns wünschen, ja, dass sie dich kennenlernen, dass das passiert, Vater. Du hast immer Mittel und Wege, wirklich Herzen aufzutun. Ich bitte dich heute, dass wir das viel mehr sehen in unserem Umfeld, dass Menschen errettet werden und wirklich ewiges Leben in dir bekommen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns lehrst, dankbar zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns dankbarer machst für alles, was du uns schenkst. Dass wir alle wirklich in Dankbarkeit vor dich kommen. In allen Dingen, egal welche Situation. Vater, ich bitte dich, dass du uns immer mehr im Gebet zu dir ziehst und das Gebet auch nicht was Schweres ist, sondern dass es für uns leichter wird, Zeit mit dir zu verbringen, dass wir uns nicht ablenken lassen, Vater. Bitte ich, dass dein Wort für uns interessant und schmackhaft ist. Ich bitte dich, Vater, dass du uns einen Hunger gibst nach deinem Wort, jedem Einzelnen von uns. Schließ uns dein Wort ganz neu auf. Gib uns wirklich Offenbarung aus deinem Wort, sodass wir ganz genau wissen können, dass deine Zusagen wahr sind. Ja, und dass wir wirklich in diesen Zusagen auch leben. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst auf dem Weg der Heiligung, dass wir in dir wachsen. Und dass die Dinge, die du unter Heiligung verstehst oder als diese Elemente des christlichen Lebens, dass die wirklich ja, in unserem Leben immer mehr Gestalt gewinnen. Sodass die Leute unseren Umgang mit anderen Menschen und miteinander sehen und von dir gezogen werden. Und Vater, wir bitten dich, dass wir immer das Ziel vor Augen bewahren. Eine Ewigkeit mit dir, ja, die alles Verstehen übersteigt und ja, die wirklich was ganz Besonderes ist. Und ich bitte dich, dass wir diese Perspektive über Ewigkeit haben in unseren Herzen, die auch hindurchträgt durch schwierige Zeiten. Und ich bitte dich für jeden, der eine schwierige Zeit durchmacht, dass du heute neu ermutigst, neu wirklich den Blick klar machst auf das, was du vorhast, hier auf der Erde, aber auch in Ewigkeit. Alle Ehre sei dir für das. Amen.